Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gent und Bier Podcasts. Dominik und ich sind wieder am Start. Dominik, zunächst einmal wie immer, Prösterchen.
Saludos.
Jawohl. Ja, und wir haben in der letzten Podcast-Folge so über unsere Überraschungen des Jahres 2024 geplaudert und wir haben jetzt da Predictions für das Jahr 2025 mitgebracht, was wir beide erwarten, dass so im Jahr 2025 passieren wird. Und wir werden uns dann Ende 25, Dominik, würde ich sagen, ich werde das ganz genau explizit mitdokumentieren und wir werden dann schauen, wie falsch wir gelegen sind und was alles passiert ist.
Jetzt kommt die Glaskugel, schauen wir, welche klarer ist.
Genau, aber bevor wir damit starten, natürlich der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigem. Dominik, wie fangen wir an? Jeder einer, so wie bei den Überraschungen. Willst du mal beginnen?
Ich kann gern beginnen. Ich möchte eins vorwegschieben. Ich mache es extra plakativ. Also ich versuche mich da jetzt wirklich weit aus dem Fenster zu lehnen.
Sehr gut.
Weil so, keine Ahnung, wie stehen 5% weiter oben oder weiter unten. Das ist mir ein bisschen zu langweilig.
Habe ich auch nicht.
Ich sag, die Magnificent Seven werden zu den Magnificent Three. Die Marktbreite schrinkt um mehr als 50% zusammen. Es geht eigentlich nur mehr um 3 Aktien, alles gleich geschalten, der Trade und der SPX geht weiter nach oben.
Okay.
Das ist die Ansage Nummer 1.
Nicht schlecht. Aber jetzt muss ich schon fragen, wer sind die Magnificent Three dann für dich?
Ja, also Nvidia brauchen wir nicht diskutieren, ist auf jeden Fall dabei.
Okay.
Bei den anderen zwei bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also Microsoft würde ich dazu zählen. Aber ich weiß nicht, wer dann noch, ob da Tesla jetzt auf die Überholspur kommt, eventuell. Oder ob da vielleicht noch irgendwer andere, ob da Apple stabil bleibt, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich sag, die Marktbreite, die geht stark weiter zurück.
Sehr gut, ist notiert. Haben wir notiert. Nvidia und Microsoft bin ich bei dir. Ich würde fast Meta sagen. Ich würde trotzdem fast Meta sagen. Aber mein dritter gefühlsmäßig, ja, weil die, glaube ich, auch ganz gut unterwegs sind, KI und auch dieses Metaverse. Ich habe jetzt einige Leute, die sich diese Meta-Brille gekauft haben, die hochbegeistert davon sind.
Wirklich?
Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Also eher zum, nicht zum Arbeiten, also ist jetzt kein Arbeitsdevice, aber zum Spielen und solche Dinge.
Ich habe mich mit der noch gar nicht beschäftigt. Gibt's da nur von Facebook Apps, die du bedienen kannst, oder kannst du mit der Windows bedienen, oder?
Also genau weiß ich es auch nicht. Du kannst auf jeden Fall Spiele spielen. Ja, du kannst schon den Computer, also du hast den Computer schon vor Augen dann und okay, kannst spannend. Den bedienen. Du hast allerdings, was der Unterschied zur Apple-Brille ist, glaube ich, 2 Joysticks in der Hand, mit denen du arbeiten musst. Okay. Während du bei Apple mit Gesten arbeiten konntest. Von der Apple-Brille hört man überraschenderweise überhaupt nichts mehr.
Ja.
Also die dürfte ein bisschen ein Schuss in den Ofen gewesen sein. Aber vor allem für die Gamer-Szene,
glaube ich. Ja, das hast du sogar eingestellt, Apple, glaube ich. Bin jetzt auch nicht richtig drin.
Ja, beziehungsweise produzieren oder sind, also eingestellt haben sie es nicht, aber ich glaube, die sie wollen die nächsten Versionen dort rausbringen, denke ich mal.
Okay.
Aber definitiv ein cooles Tool. Einerseits natürlich fürs Gaming und andererseits, wie immer, die Vorreiterindustrie, die Pornoindustrie. Ja. Also auch das natürlich, ja, dann, wenn man, weiß ich nicht, wie das geht.
Das ist halt immer dasselbe. Jede Technologie wird halt durch die XXX-Industrie angetrieben, genauso wie es die VHS-Kassetten damals waren. Ja. Das ist noch was, was unsere Generation betrifft.
Das kennen vielleicht das noch nicht gerne,
viele von den Zuschauern gar nicht mehr. VHS und Video 2000 vor allem. Video 2000 war das Kontraformat zu VHS.
Ja.
Und VHS hat sich damals durchgesetzt. Video 2000 wäre technisch gesehen das bessere Format gewesen.
Ja.
Aber VHS hat sich damals durchgesetzt, weil dort mehr Pornos drauf waren.
Okay.
Unfassbar. Als bei Video 2000. Somit, ja, also die Bauindustrie, die hat da viel zu sagen mit Technologie.
Ja, die ist der Lead. Und mal schauen. Also wenn jemand in Wien, im Raum Wien ist und so eine Meta-Quest mal zu testen hat, würde mich wirklich interessieren, wie das ist, damit auch vielleicht sogar zu arbeiten. Weil ich kann mir schon auch als, also ich habe mir die Apple-Brille, wie die präsentiert haben, vorgestellt, dass wir kurz abschweifen, aber wenn du da wirklich als Trader die Monitore hast, also das wäre wirklich cool, ja.
Ich finde das auch wirklich fantastisch. Ich habe da ein paar Videos gesehen, wie sowas funktionieren kann, wo du halt wirklich, du gehst halt durch den Raum und du siehst den Raum halt genauso, wie er ausschaut, ganz normal. Nur du kannst halt dann digitale Post-its überall hinheften und so weiter. Und das ist halt schon eine super coole Sache, dass ich dann, keine Ahnung, am Balkon sitze und da kann ich mir halt da dann die Börsenkurse aufmachen und so und sehe halt normal alles draußen und plus die Börsenkurse eingeblendet und so. Also ein bisschen Angst davor, sehr viel Respekt davor habe ich auch, muss ich sagen, weil das halt ein ganz ein anderes, das wird das gesellschaftliche Miteinanderleben sehr verändern.
Definitiv.
Und davor habe ich sehr, sehr viel Respekt.
Also eins versprechen wir euch, wir werden zwar ab und zu das online machen, aber wir werden weiter gemeinsam hier sitzen und Bier trinken und nicht mit der Brille am Kopf.
Das muss passieren, das müssen wir uns versprechen.
Ja, also definitiv.
Das digitale Bier, das schmeckt sicher nicht so lauwarm.
Nein, definitiv nicht. Ja, aber spannend. Okay, ist auf jeden Fall notiert. Coole Headline übrigens. Ja. Das heißt, vielleicht gehen wir mit der gleich raus als Titel. Mal schauen. Okay, dann gehe ich mal in dieselbe Nische und nehme eine meiner Predictions. Ich sage jetzt nicht, dass der KI-Hype, also der künstliche Intelligenz-Hype vorbei ist, aber die Spreu trennt sich vom Weizen. Ich glaube, dass wir drei Gewinner haben werden. OpenAI ist ja noch nicht börsennotiert, aber ich sage, OpenAI wird ein Gewinner sein, Microsoft und Nvidia wird ein Gewinner sein. Deswegen passt das gut zu deiner Analyse. Ich glaube, dass die sehr davon profitieren werden. Ich glaube aber, dass vor allem die kleinen AI-Buden wie C3 AI zum Beispiel, wie Palantir, sorry, schwerst überbewertet für mich, für die Palantir-Fans, ja, wie Soundhound AI, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch nie gehört, die haben sie jetzt auch, ja, haben sie auch vervielfacht, oder UiPath, dass die einfach sich zumindest halbieren werden, ja, im nächsten Jahr.
Also würde ich auch unterschreiben, ich glaube, dass da jetzt ein großer Einsturz bei KI-gehypten Aktien kommt, am SMCI, allen voran, die wir schon gesehen haben.
Definitiv auch.
Und so wird es anderen ergehen, dass die -50, -80%, da werden wir -95% auch sehen in manchen kleineren Titeln. Ich sage auch, dass Nvidia nicht davor gefeit ist und wenn es da wirklich zu Betrugsfällen kommt, was ja teilweise auch schon im Gespräch ist, sollte sich das bewahrheiten, dann sehen wir da -80% Nvidia. Das ist genauso möglich.
Kann passieren, natürlich, ja, kann passieren. Also nur, ich habe nur Zahlen rausgesucht von diesem Soundhound AI, weil es mich so fasziniert hat. Eine Marktbewertung von 7,5 Milliarden. Und jetzt schätze mal den Umsatz. Nicht den Gewinn, den Umsatz. Ja,
300.000.
Das finde ich nicht, aber 21,5 Millionen Umsatz. Also das ist Wahnsinn.
Ja, das ist halt pervers.
Das muss ich ja, also da muss schon alles sehr, sehr richtig gehen. Und vor allem für ein Geschäftsmodell. Ich arbeite ja mit Eleven Labs. Wer vielleicht meinen Mission Trading Podcast schon gehört hat, der wird meine AI-Stimme gehört haben. Also das ist ja ein Feld, wo die drin sind, das extremst umkämpft ist. Ja, wunderbar. Aber
wollte ich eh noch mit dir reden heute. Das funktioniert fantastisch. Ich habe mir da jetzt wieder die letzten zwei Folgen angehört. Das würde ich nehmen, das jetzt.
Ja, also absolut. Ja, das ist unfassbar. Ja, nur nicht so viele Sprechfehler sind drin.
Ja.
Ah, genau. Also meine Prediction ist Long-Short-Strategie. Also ich überlege mir wirklich, ob ich das mache, ob ich nicht Microsoft oder so ein Paket Microsoft Nvidia mir schnüre, die ich long gehe und auf der anderen Seite, die ich short gehe mit UiPath, mit C3 AI, mit Palantir und mit Soundhound AI. So ein bisschen ein Spread-Trade. Mal schauen. Genau. Okay. Also das wäre meine Prediction Nummer 1. Damit bist du mit Nummer 2 dran.
Ja, Nummer 2 ist, das Jahr der Edelmetalle geht weiter. Ich habe 2024 das Jahr des Goldes ausgerufen und gesagt, wir brechen die $2,000. Ich war perfekt richtig. Mein Ziel waren $2,700. Das habe ich eigentlich genau vor einem Jahr heute gesagt. $2,700 war die Prediction. Und 2,750, 2,800 haben wir erreicht. Also ich war eigentlich fast on point. Mit einer Breakout-Analyse, die ist eigentlich, ja, so selten gegeben hat von anderen Analysten. Und ich sage, das Jahr der Edelmetalle geht weiter. Wir sehen $3,000 bis $3,300 im Gold. Und Silber startet endlich den Ausbruch, den es jetzt vollzogen hat, 2024. Und beginnt den Bullenmarkt, den wir so lange ersehnen. Und startet Richtung $50. Wird aber so bei $42 vielleicht landen, zwischen 38 und 42. Das sind so meine Predictions.
Dein Wort in Gottes Gehörgang noch möglichst bis März, bitte.
Ja. Ich glaube, dass es bis März schwierig wird. Ich glaube, dass wir im März beginnen könnten. Ich glaube, dass wir erst an der zweiten Jahreshälfte
richtig durchstarten
werden.
Sehr gut.
Ja. Aber das ist jetzt wirklich schon ziemlich Kaffeesudlesen.
Ja,
so genau kann das jetzt sowieso natürlich keiner bestimmen.
Natürlich. Aber wir sind ja da, um ein bisschen mit rauszuschwimmen.
Wenn wir selber ein bisschen exponieren, sagst,
das ist ja langweilig. 2% mehr oder 2% weniger. Ja, bin ich voll bei dir. Also ich bin ja auch sehr, sehr positioniert in diese Richtung. Ich habe ein hohes Gold-Exposure jetzt auch mit dem GND-Trade, wo wir ja beide auch sagen, dass die Miners unterbewertet sind.
Absolut.
Und dass das auch eine Lücke ist, die sie schließen. Ich habe auch überlegt, das aufzunehmen, aber das ist schon ein bisschen alter Hut, den habe ich schon zu oft gesagt, das wollte ich jetzt nicht mehr nehmen. Und Silber bin ich auch auf deiner Seite. Also sehe ich definitiv auch so. Ich glaube auch, dass die Zentralbanken weiter wie blöd Gold kaufen werden. Weil es nicht anders geht, glaube ich, und weil wenn wirklich die BRICS-Staaten diese goldgedeckte Währung da auf den Markt bringen, dann werden es schon noch ein bisschen was an Gold brauchen, denke ich mal, ja. Aber mal sehen. Ja, cool. Also dein Wort in Gottes Gehörgang. Dann habe ich eine Prediction, die dir wahrscheinlich gefallen wird. Ich glaube, ja. Ich sage, die Volkswagen-Aktie, die VW-Aktie fällt unter das Covid-Tief. Das wären nochmal -40% vom jetzigen Stand aus.
Ja, unterschreibe ich.
Also das Covid-Tief war bei 52, 54, momentan, also der Zeitpunkt, glaube ich, gestern, wo ich recherchiert habe, irgendwann im Laufe des Handelstages 88, 66. Das wären nochmal 40%. Die Gründe sind für mich auf der Hand. Wir haben sicherlich einen weiteren Absatzrückgang, einen Marktanteilsverlust. Ich sehe nach wie vor keine E-Mobilitätsstrategie bei denen. Ich sehe die Rechtsstreitigkeiten und die Gewerkschaftsprobleme, die ja wahrscheinlich noch sich steigern werden, als dass sie zurückgehen. Ja, das Management für mich gehört auch ausgetauscht, meiner Meinung nach. Also es wird vielleicht auch irgendwann kommen. Plus die mögliche Rezession, die Lieferengpässe bei Batterierohstoffen. Und ja, der einzige Vorteil ist, dass man in den USA jetzt da von den Zöllen wahrscheinlich nicht so betroffen ist. Da hat man lediglich 2,3% Marktanteil. Ja. Also da, das wird ein bisschen ein Vorteil sein für VW. Aber die China-Problematik bleibt ja. Und deswegen sage ich VW short. Und ich werde das auch den Trade auch eingehen. Ich will auch da konkret werden. Ich werde wahrscheinlich dann zum Jahresbeginn einen Bear Put Spread, also fallende Kurse, 60, 70 Dollar Strike-Preise oder 50, 60 Dollar Strike-Preise bis Laufzeit Januar 26 nehmen. Und es ist vor allem für mich VW auch charttechnisch interessant, wenn man sich das anschaut, jetzt im Moment, also wir nehmen diese Podcast-Folge am, welche ist heute, 28. Dezember auf. Charttechnisch interessant, Volkswagen ist auf ein neues Tief ausgebrochen, ist zurückgekommen zu diesem Ausbruchspunkt und schaut jetzt so aus, als würde es wieder nach unten gehen. Also für mich definitiv ein Short Trade.
Ja, also ich habe es mit technisch habe ich nicht im Kopf, aber ich weiß, was du gerade beschreibst. Und fundamental würde ich da absolut dahinter stehen. Ich sehe den Markt nicht, ich sehe die Erholung nicht, ich sehe die Strategie nicht, ich sehe den Absatzmarkt nicht. Es kommen Zölle. Ich sehe nicht, wie das positiv enden soll, außer ja, nominal wir drucken umso mehr Geld, dass die Aktie halt nominal gerade bleibt vielleicht.
Das kann schon passieren, aber ich verstehe halt das Management nicht. Die müssen doch Strategien in der Schublade haben des Todes. Veröffentlicht man das nicht, weil man Angst hat, dass die Konkurrenz dann das mitbekommt? Warum tut man nicht mehr dagegen? Ich meine, ich verstehe das nicht. Die müssen ja, das kann ja jetzt keine Sache sein, also wenn ich da ein paar intelligente Menschen dran setze, hier eine Strategie mir zurechtzulegen, dass das doch funktioniert. Ich stelle mir halt nicht zu kompliziert vor, vielleicht ist es das tatsächlich. Aber
ich glaube, es ist schwieriger, als wir denken. Generell irgendwas zu verändern bei uns im europäischen Raum ist durch Bürokratie schwieriger. Du könntest die und die Idee haben, das und das anders zu machen und scheiterst dann eventuell allein an bürokratischen Hürden oder an anderen Themen, die bei uns halt überall schwieriger sind. Ob es jetzt die Arbeitskraft ist, die so teuer ist oder sprachliche Themen oder ich glaube halt, dass wir zunehmend in Europa in Lethargie verfallen, dass wir lethargisch durch diesen Markt wandeln, nicht anpassungsfähig sind, weil wir eben, egal wo du diesen Fenster lehnst, irgendwo die bürokratische Keule drüber kriegst. Und das glaube ich halt, dass Deutschland sehr drunter zu leiden hat. Und Energieprobleme, Energiekrise noch dazu in Deutschland. Also für VW sicher nicht einfach, die einfachste Zeit.
Nein, definitiv nicht. Aber ich denke mal halt schon, dass ich als Management, und ich bin ja nicht umsonst so drauf gekommen in dieses Management, das wird ja nicht der einfachste Weg sein, da zum VW-Manager zu werden, dass man da ein bisschen mehr Ideen haben sollte. Das finde ich schon. Also das ist für mich schon traurig.
Ja, ich glaube halt, dass wenn du eine Konkurrenz in China hast, wo die Arbeitskraft einfach billiger ist, wo billiger produziert wird, wo die Technologie mittlerweile über der deutschen steht, was willst du da viele Ideen haben? Du kannst natürlich irgendwie sagen, okay, wir versuchen das Schiff irgendwie gerade zu halten, aber Wettbewerb gewinnst da keinen mehr.
Ja, aber ich kann zumindest sagen, ich baue das erste vollautomatisierte Werk, das eigentlich nur noch die Roboter, wo ich nur mehr Menschen brauche, die Roboter pflegen, aber sonst nichts mehr. Ja,
die Sache ist halt, das kann jedes chinesische Unternehmen dreimal besser als du und dreimal günstiger.
Ja, aber warum? Das ist halt die Frage. Ja.
Naja, das liegt halt an bürokratischen, energietechnischen, energiepolitischen, strukturellen Problemen der deutschen Wirtschaft.
Das mag sein, aber sie versuchen es ja nicht mal, meiner Meinung nach. Vielleicht versuchen sie es eh und ich tue ihnen Unrecht, dann sorry.
Ja? Nein, ich glaube eben, dass sie es deshalb nicht probieren, weil es von vornherein zum Scheitern Vorteil ist.
Ja, ich weiß nicht, sie haben ja auch Fabriken in China, wo sie es machen können. Also es...
Ja, vielleicht liege ich auch nicht da falsch. Also.
Kann schon sein. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Also ich finde, dass wir hier auch ein großes Managementproblem haben. Das haben auch die letzten Jahrzehnte schon gezeigt bei VW, die ja immer wieder größere Fehler gemacht haben. Aber ja, das auf jeden Fall meine Prediction Nummer 2.
Ja, bin ich bei dir.
Sehr gut. Gut, dann darfst du mit Nummer 3 herausrücken.
Meine Nummer 3, was nehme ich als Nummer 3? Jetzt habe ich mir sowas Gutes zurechtgelegt gehabt und jetzt habe ich es gerade vergessen. Lass mich überlegen, mit was ich jetzt als nächstes aufkomme.
Soll ich mal meine 3 machen?
Ja, mach mal du deine 3.
Okay. Ich sage, dass das Gesundheitswesen ein großer KI-Profiteur wird und dass der Startschuss 2025 fällt, dass du da wirklich sehr, sehr gute Renditen zukünftig haben wirst. Und ich werde dann auch gleich ein bisschen vorstellen, wie ich das traden werde vermutlich. Erstens mal sorgt die KI für eine verbesserte Effizienz und Kostensenkung, ja, also Automatisierung von Routineaufgaben, schnellere Diagnosen und so weiter. Ich glaube, dass da viel kommen wird und sehr, sehr schnell kommen wird. Es wird die personalisierte Medizin kommen, das ist ja auch schon ein Thema, das schon lange da ist, dass du dann halt nicht mehr die Kopfwehtabletten von der Stange holst, sondern genau die, Kopfwehtabletten ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber genau die, die für dich dann da sind, was jetzt in Spezialfällen wie Krebs und so teilweise schon gibt, aber das wird halt viel, viel mehr kommen. Die Telemedizin wird sich durchsetzen. Ich glaube, dass die Allgemeinmediziner einen ganz, ganz schweren Stand haben werden. Und dass das den Krankenkassen viel Geld sparen wird, ja, definitiv. Also auch eine UNH oder eine andere Cardinal Health oder so werden davon profitieren. Dann Prävention statt Behandlung, ja, also die Apple Watch Fitnessarmbänder und so, die werden dazu auch zur Früherkennung beitragen. Das heißt, das wird auch schon ein bisschen besser werden. Und ich glaube vor allem ein großer Punkt, der sich jetzt nicht 2025 schon niederschlagen wird, aber der für mich langfristig in den Sektor halt viel reinspielt, ist, dass du halt mit KI viel, viel schneller Medikamente entwickeln kannst, viel, viel schneller klinische Studien wahrscheinlich zum Erfolg bringen kannst. Also das beste Beispiel sind die Antibiotika, da gibt es ja 700.000, keine Ahnung, das ist jetzt irgendeine Zahl, ich kenne mich nicht aus, ja. Aber 700.000 verschiedene Antibiotikas, die du dann testen kannst, die müssen mühsam getestet werden. Also ich glaube, da kann die KI wirklich sehr, sehr viel tun. Sprechen aber auch ein paar Gründe dagegen, nämlich der Widerstand der Stakeholder, der Ärzte, wird da definitiv kommen, wenn die da wegrationalisiert werden, glaube ich. Die Patientenakzeptanz, ob die so schnell kommen wird, ob ich jetzt so schnell, also ich glaube, wenn meine Mutter sagt, ruf mal beim praktischen Arzt, also ruf mal Telemedizin an, wird die das nicht machen, die wird weiter zum praktischen Arzt gehen wollen, denke ich.
Das Problem ist, hast du bewiesen, dass man die Stimmen so gut imitieren kann, dass du das nicht mal mehr checkst, mit wem du redest, ne?
Ja, sie wird persönlich hingehen, glaube ich. Sie wird das auch nicht über das Telefon machen. Ja, aber gut, meine Mutter ist 75, ja. Und die Regulierung könnte ein großes Problem werden. Also für mich wirklich, wirklich sehr, sehr spannender Bereich, der jetzt der 2025 würde ich dir aber als Startschuss nehmen. Ja. Und ich würde das definitiv auch sagen, dass ich habe auch drei Fonds rausgesucht oder drei ETFs besser gesagt, die da spannend sind. Der erste ETF ist der ARK G, also der Gesundheits-ETF von ARK Investments. Der ist nämlich, hat für mich eine sehr, sehr spannende Aufteilung. Ich poste die Links dann in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, posten wir die rein, da kann sich das dann jeder anschauen. Aber der hat für mich sehr, sehr spannende Werte drinnen. Und die wirklich interessant sind, ich kann es ganz schnell mal bei diesem einem ETF durchgehen. Ich habe da noch mehrere mitgebracht und ich sage dann auch gleich meine Aufteilung dazu. So, wo haben wir da die Holdings? Also wir haben wirklich halt so da wirklich innovative Unternehmen drin, die kein Mensch kennt, ja. Twist Bioscience. Also vielleicht börsennotiert kennen die, ja. Oder Recursion Pharmaceuticals oder CRISPR Therapeutics. Und ich habe mir die Unternehmen ein bisschen angeschaut, die sind natürlich alle mit KI verwoben, das sind alles Hochrisiko-Plays, keine Frage. Aber ich finde es definitiv spannend. Der Fonds ist auch, steht sehr, sehr tief momentan. Also ist definitiv trotzdem für mich interessant, obwohl ich von Cathy Woods sonst auch für sich jetzt nicht so viel halte, muss man auch dazu sagen. Also 20% in den, 20% in einem Bot. Z, also BOTZ Fonds, der ist von Global X, ein ETF, der auch eben dieses eher Richtung Robotik und Artificial Intelligence geht, weil das auch ein Teil ist, der dazu beitragen wird und davon profitieren wird, aber der Hauptteil, den würde ich tatsächlich dann in den XLV legen mit 60%, das ist der Sektor ETF auf den Gesundheitssektor. Ich glaube, die Sektor ETF kennt eh jeder von, es ist definitiv spannend und da sind dann so als Holdings drinnen, zum Beispiel Eli Lilly, United Health, Johnson & Johnson, AbbVie, also wirklich die großen Thermo Fisher, Abbott Laboratories und so weiter, Pfizer, Danaher. Und ich glaube, dass diese Mischung jetzt da für den Startschuss, ich meine, viele dieser Unternehmen, ich brauche nur Pfizer anschauen, liegen am Boden momentan.
Absolut.
Und ich glaube schon, dass sich die damit wieder retten können und dass das so ein bisschen der Startschuss des Gesundheitssektors wird. Ich würde mal sagen, da schwimme ich jetzt nicht allzu weit raus ohne Schwimmflügel, dass ich sage mal, der Gesundheitssektor wird sich mit 20% plus bewegen, meiner Meinung nach. Dieser XLV, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der wirklich stark steigen wird, kommt natürlich darauf an, wie jetzt die wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind. Ja. Aber das ist so eine Mischung für mich, die definitiv interessant sein könnte und die ich wahrscheinlich auch mit einem Play spielen will. Aber da würde ich jetzt wirklich sagen, das ist jetzt nichts, was ich jetzt auf ein Jahr spielen würde, sondern das wird für mich für die nächsten 10 Jahre eher ein Setup sein.
Ich finde die Wahl ganz spannend, weil gerade du halt immer so sagst, ja, das ist ja Pharmazie, Biopharmaka und so weiter. Das ist halt, muss man anders betrachten als den Rest des Marktes, ne? Ich gehe mit der groben Meinung d'accord. Ich sage auch, Gesundheitswesen wird da steigen und wird vor allem von der KI-Geschichte wahnsinnig profitieren. Telemedizin und so weiter. Da bin ich 100% bei dir, unterschreibe ich. Ich sehe das halt wirklich, das wird nicht 25 passieren, das passiert hinten raus irgendwann. Das sind Dinge, die so schnell drehen sich die Räder dann nicht. Könnt genauso sagen, KI krempelt das komplette Office um. Ich glaube trotzdem nicht, dass alles an Kriterien verschwinden oder alle Kopierer 2025. Da malen die Mühlen meiner Meinung nach noch etwas langsamer. Aber es wird natürlich einen massiven Impact haben, hinten hinaus. Also ich sehe das eher als langfristige Strategie, würde das aber so den Rest eigentlich genauso unterschreiben, wie es du sagst. Zu Cathy Woods vielleicht noch. Die Dame hat bewiesen, dass sie eins kann, und zwar genau am falschen Zeitpunkt verkaufen.
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich jetzt von ARK da was nehmen würde. Aber
ich bin bei dir. Also ich sehe sie sehr, sehr, sehr kritisch. Ich habe mir die Unternehmen jetzt natürlich nicht alle so ein bisschen angeschaut, und das sind halt alles wirklich, wirklich sehr, sehr interessante Plays. Und davor ist auch wirklich, ich kann mal nochmal reinschauen kurz und kann es vielleicht kurz beschreiben, ist auch wirklich, steht wirklich tief. Ich meine, das heißt jetzt nichts. Also der war in der Spitze auf $110 ungefähr, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Der Tiefpunkt war so ungefähr bei, ja, was wird das gewesen sein, $16, und wir stehen im Moment so ungefähr bei, wo stehen wir, steht das irgendwo, $24. Ja. Also man hat schon gesehen, dass mit diesem Hype der ganzen Internetaktien 2021 ist der ordentlich in die Höhe geschossen natürlich. Da sind auch diese Werte, ob das damals dieselben waren, weiß ich natürlich nicht, ordentlich in die Höhe geschossen. Und ich glaube schon, dass so ein Hype wieder kommen kann, und ich sehe halt im Gesundheitssektor, und das macht mich ein bisschen optimistisch, ist so bei allen Aktien ein bisschen Bodenbildung. Ja. Und das meistens geht es dann nach dieser langen Bodenbildungsphase, also wenn ich mir jetzt Pfizer anschaue, wenn ich mir auch andere Aktien anschaue, die da drinnen sind finde ich einfach viele Werte, die wirklich eine lange, lange Bodenbildungsphase jetzt zum Beispiel zurückgelegt haben. Natürlich sind auch Eli Lilly und so drinnen Werte, aber Johnson & Johnson zum Beispiel ist jetzt auch nicht der große Wert und so weiter. Also ich finde schon spannend, und ja, wie gesagt, 25% ist natürlich jetzt weit rausgerudert, aber ich sage auf jeden Fall, es ist der Startschuss, und ich, wie gesagt, das langfristige Strategie. Wie du sagst, ist es, glaube ich, schon sehr spannend, ja.
Ich sehe es auch so. Also ich denke, dass Healthcare anziehen wird. Ich weiß jetzt nur nicht, ob nächstes Jahr wirklich das Jahr ist, wo ich drauf setzen würde. Aber hinten hinaus sehe ich es genauso wie du. Ich sehe da jetzt auch Bodenbildung in dem Sektor, und da kann sich durch KI einiges ändern in den nächsten Jahren, und deshalb ist der Sektor sicher. Geht das sicher rücken wir noch.
Ich hoffe halt ein bisschen, dass die Börse das vorwegnimmt. Ja.
Ja.
Aber mal schauen, definitiv. Also das ist meine Prediction Nummer 3.
Meine nächste Prediction wäre gewesen, dass die Nvidia-Gewinne anfangen werden zu enttäuschen. Mhm. Bei den nächsten oder übernächsten Earnings. Und dass wir dieses Gewinnwachstum einfach, es ist irgendwann nicht haltbar, irgendwann kommt der Turning Point, und ich glaube, dass auf 2025 kommt. Und ich sage, das wird passieren entweder bei den nächsten oder übernächsten Earnings. Wenn Nvidia nicht sogar schon von einem früheren Skandal runtergerissen wird. Aber ich glaube, dass wir jetzt am Anfangs noch steigen, Anfangs des Jahres werden wir noch steigen in Nvidia, und dann wird es irgendwann einen radikalen Rücksetzer geben, der uns erwartet. Und ich glaube, dass der mit Earnings kommt.
Okay. Ja, also das bin ich voll bei dir. Also wenn da nicht immer positiv überrascht wird, da braucht eigentlich nur keiner, kann der Überraschungseffekt komplett weg sein. Ne?
Genau, man nennt das halt, die Aktien sind priced to perfection. Es muss halt alles stimmen. Es darf da, das ist so, wie wenn du mit 400 km/h auf einer Hayabusa oder weiß ich nicht, was für ein Motorrad du so schnell fährst, auf der Autobahn fährst, und dann kommt ein Kieselstein rein. Ne? Ja. Der Kieselstein wäre dir mit 50 km/h komplett egal. Mit 400 ist das halt was anderes. Ne?
Ja.
Und so sehe ich das halt. Du kannst nicht immer überzeugen. Dieses Gewinnwachstum ist nicht möglich.
Ja.
Es ist nicht sustainable, es ist nicht nachhaltig, und das wird dann wieder zu spüren bekommen. Es ist überhyped, es ist overpaid, egal nach welchen fundamentalen Kriterien, plus die Dinge, die da im Raum stehen. Und ich glaube, das wird 25 ein Ende finden.
Genau. Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ob 25 schon der Zeitpunkt sein wird. Ja, ich sehe das dann eher für 26, 27. Also es wäre da eher meine Prediction dahingehend, weil ich glaube, dass die künstliche Intelligenz noch so viel Ressourcen braucht im Moment, dass die Leute bestellen wie wahnsinnig einfach. Bei Nvidia, mal schauen, wie gesagt, wenn ein Skandal reinkommt, so ein Black Swan kann immer kommen. Ich meine, das sind ein paar in der Luft, aber das wissen wir. Das kann immer sein. Deswegen finde ich auch diesen Play spannend, den ich vorher eben beschrieben habe, dass ich Microsoft, Nvidia Long und Short halt die anderen bin, weil ich glaube, dass die der Wiener würde es sagen, Grobler-Unternehmen. Verzeihung an alle Palantir-Fans da draußen, ja, ist sicherlich ein okayes Unternehmen. Also ich sage jetzt nicht, dass das ein Pleitekandidat ist oder sonst irgendwas, definitiv nicht, aber dass das definitiv halt für die dann noch mehr treffen wird, als es einen Nvidia trifft. Das heißt, selbst wenn der AI-Hype zu Ende geht, würdest du mit diesem Long-Short-Play vielleicht sogar im Idealfall Geld verdienen. Das war mein Hintergedanke. Weil nur allein der AI-Hype geht weiter, würde ich mich jetzt auch nicht sagen trauen. Da bin ich auf deiner Seite. Also das kann definitiv sehr, sehr schnell zu Ende gehen auch, ja. Genau. Aber ja, muss man schauen. Also, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die genannten Unternehmen mindestens 30% ihrer Marktkapitalisierung verlieren. Und wenn Microsoft und Nvidia halbwegs stabil bleiben, wäre das schon sustainable.
Ich glaube, dass Microsoft da ganz, ganz anders zu bewerten ist in dem ganzen KI-Hype, dass das nach wie vor ein stabiles Play ist, stabil sein wird, über viele Dekaden bewiesen haben, dass sie stabil sein können und immer waren, die Cashflows passen, das Wachstum passt. Die Firma ist gut geführt, über Microsoft kann ich gar nichts sagen. Bei Nvidia ist das meiner Meinung nach diametral anders. Also.
Ja. Wir werden sehen.
Ja.
Was hast du noch? Was ich meine, damit bin ich am Ende mit meiner 3. Hast du?
Ja, ich kann da
okay,
so
na, dann
bitte, lange weitermachen.
Ui. Ja, bitte, ich höre.
Inflation steigt über 3,5% in den USA und in Europa. Wir sehen ein Anschnellen bei Inflation. Und wie gesagt, ich möchte mich heute aus dem Fenster lehnen. Ich werde das jetzt wirklich komplett ausmalen, wie das passieren wird. Und zwar Trump kommt ins Office. Zölle wirken inhärent inflationär natürlich. Das wird in Europa und in den USA für weitere inflationäre Schübe sorgen. Weiter werden die Lieferketten nicht mehr so stabil sein, wie sie es die letzten Jahre waren, und werden wieder zerbrechen durch zunehmende geopolitische Diskrepanzen. Werden wir da billige Zulieferer aus Kenien, von denen wir so lange abhängig waren, werden wir verlieren zunehmend. Die Lieferketten werden disruptiert. Was natürlich auch zu steigenden Preisen beiträgt. Die Lieferketten werden auch auf dem Seeweg weiter ansteigen, was die Produzentenpreise ansteigen lässt und über die Produzentenpreise dann in die Consumer Price Inflation abgebildet wird, 6 Monate später. Und mein Best Guess ist, dass wir 2025 im September dann wirklich anfangen, wieder wirklich stärker steigende Inflation zu sehen und eine zweite Inflationswelle anstoßen, die dann eben noch mit anderen geopolitischen Aspekten verwoben zu einer zweiten größeren Welle wird, die dann sich über 26 zieht. Also September ist so mein Best Guess, dass wir wirklich Inflation wieder stärker steigen sehen.
Okay, ja, kann ich, und ja, glaube ich schon noch. Also ich glaube nicht, dass die Inflation wieder auf 2% fallen wird, sehr, 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 sehr lange Zeit nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich sehe auch, dass dass möglicherweise eine zweite Inflationswelle kommt. Es ist halt schwierig, weil es halt viele, viele geopolitische Sachen, wie du sagst, involviert sind, weil viele Zentralbankentscheidungen involviert sind, wo du jetzt nicht weißt, wer ist dann überhaupt noch der bestimmende Mann am Ruder. Ja. Das ist ja auch noch so immer so eine Frage, wird Jerome Powell dann noch da sein oder nicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber für mich definitiv, das wird die 2% Inflation sind utopisch, die auch 26 sehe ich die nicht mal annähert. Ja, ja. Also bin ich bei dir.
Ja. Ja. Ein anderes Thema wäre noch, weil wir letztens über Yield Curve Control geredet haben.
Okay. Ah, das hätte ich auch nicht mehr gehabt.
Dann stelle ich da den Punkt. Ich sage, wir sehen 2025 Yield Curve Control in den USA.
Okay, da bin ich bei dir.
Und ich lege aber einen drauf. Weil wir jetzt gerade Weihnachten haben, kriegst du noch einen drauf.
Noch ein Geschenk, okay.
Und das Geschenk lautet, wir sehen neben Yield Curve Control, sehen wir Aktienkäufe von der Zentralbank.
Aktienkäufe?
Ja, so wie es die SNB schon macht.
Okay.
Die Schweizer kauft die amerikanische Zentralbank auch Aktien 2025.
Okay, also das glaube ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, da muss schon viel passieren. Ja, aber da braucht man Black Swan, oder? Also oder sagst du einfach so, weil.
Na, ich glaube schon, also dass man da in ein Problem mit dieser Debt Maturity Wall, die da kommt, jetzt im ersten Quartal, also wo wirklich Schulden refinanziert werden, dass man da sagt, okay, man kann die Zinsen nicht unten halten, man muss die Zinsen sogar erhöhen. Also das wäre so die nächste Geschichte.
Ja.
Inflation steigt, wir müssen das refinanzieren, müssen das teuer refinanzieren, Zinsen steigen durch und das packt halt dann die Wirtschaft nicht mehr. Und dann muss man halt das irgendwie stützen und dazu kauft man dann neben Staatsanleihen auch unter Unternehmensaktien.
Boah, also ja, puh, Da bin ich gespannt drauf. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Yield Curve Control bin ich zu 1000% bei dir. Der wird kommen. Aber bin ich sehr gespannt. Aber natürlich, das Argument ist nicht von der Hand zu weisen. Klar, dass es die Schweizer Nationalbank schon macht, habe ich gar nicht gewusst.
Ja, die haben einiges an Aktien.
Die sind schon Top-Shareholder wahrscheinlich von einigen Schweizer Firmen.
Oder? Ja, nicht nur Schweizer, generell. Die kaufen ganz gut an.
Gut, das ist ja prinzipiell, glaube ich, dann auch nicht schlecht. Das im Prinzip ist es ja ein Asset. Also das muss sich ja gar nicht negativ auswirken.
Nein, im Endeffekt, ne? Gar nicht. Absolut.
Absolut, ja. Spannend. Also, wenn das kommt, trink mal extra Bier.
Das habe ich dann, glaube ich, auch verdient.
Da schreibe ich dazu, extra Bier. Also
wenn solche Predictions, das ist wirklich glaskugliert Wahnsinn.
Ja. Also da hätten wir dann auch gern von der Community ein paar Dosen Bier zugeschickt.
Spaß beiseite. Und eins hätte ich noch, und zwar Rezession in den USA und in China.
Und in China?
Ja.
Okay. USA, ja. China?
In China wird es so sein, dass sich der Immobilienmarkt, der dort komplett schief liegt, gibt ja ganze Geisterstädte, die quasi auf Sand gebaut sind, also wo die Bausubstanz so schlecht ist, dass du dich, keine Ahnung, im 70. Stock ans Glander linst und das Glander bricht weg. Mhm. Und die Wohnungen sind nicht bewohnt. Das heißt, China hat ja wirklich sehr, sehr viel seiner Altersvorsorge über den Immobilienmarkt. Also da ist der Normalbürger im Immobilienmarkt drinnen. Und das sind ja die drei größten Entwickler weltweit. Das sind drei chinesische Firmen, sind ja in Konkurs gegangen mit Evergrande und Country Garden und die dritte weiß ich jetzt nicht mehr. Bei Evergrande reden wir, glaube ich, allein von 300 Milliarden an offenen Forderungen. Und das wird jetzt auch dieses Jahr durchjudiziert werden, also 25. Und die größten Gläubiger unter den Top 10 ist zum Beispiel die UBS und solche Geschichten. Da kommt schon noch was auf uns zu, also da wird es Abschreibungen geben müssen und so weiter, und da hängen sehr, sehr große Stücke von Pensionen, chinesischen Pensionen hängen da drinnen, was natürlich fürs Land jetzt nicht optimal ist. Und ja, konjunkturell schaut es auch nicht gut aus in China, also da geht's ja, schaut es wirklich nicht gut aus, und das wird so weitergehen, und ich rufe eben die Rezession so im zweiten Halbjahr 24 aus und in den USA eigentlich Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal.
25, ja.
Ja, 25,
ja. Ja, also bei China, ich muss halt bei China sagen, ich habe auch kein China-Exposure. Also ich gehe ab und zu Options-Trades in, also ich will mir nie chinesische Aktien in Depot legen, weil mir das Risiko einfach zu groß wäre. Mit Optionen spiele ich es, weil da habe ich begrenztes Risiko. Aber ich bin halt immer da, die Frage ist für mich immer, wie steht China wirklich da? Ich glaube, dass das keiner wirklich weiß.
Guter Punkt. Ja. Das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Ich glaube halt, dass dort einiges im Argen liegt, was wir so auch nicht sehen, was andere reported ist. Auf der anderen Seite, die Goldreserven weit höher sind, als was wir überhaupt wissen. Und das ist sogar bewiesen über den OTC-Markt, also über den Over-the-Counter-Market, kann man das wirklich nachweisen, dass die Goldbestände tatsächlich viel höher sind in China, als wir wissen, oder was ausgewiesen wird. Und ja, wie du sagst, also wir haben da sicher nicht den Einblick, so wie es gehört.
Ich bezweifle auch, dass die Chinesen wirklich selber den Einblick haben. Also wirklich, ja.
Ja, wobei man halt auch sagen muss, wie viel Einblick haben wir wirklich in die westlichen Märkte auch. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich komplette Transparenz überall. Ne? Da wird ja so viel auch verwaschen durch Repo-Märkte und so weiter, durch Notfallkredite, durch da könnte ich ja ausführen jetzt, weiß ich nicht, wie lange. Ja. Also ja. Zeit dahingestellt.
Ja, aber spannende Predictions. Warst das jetzt oder hast du?
Ja, ich überlege mir noch, ob ich den einen raushauen soll oder nicht. Ja. Ja, er ist halt wirklich
sehr, sehr out of the box. Oder wie? Also die sind ja eh schon sehr, sehr out of the box.
Ja, aber ich habe noch einen.
Okay, ja.
Einen habe ich noch, und zwar, weil das halt so keiner am Schirm hat und ich mag es halt wirklich, gegen den Strom zu schwimmen. Ich sage, dass die Amerikaner um 25 Basispunkte die Zinsen anheben werden.
Im 25er Jahr noch.
Ja.
Okay.
Es kommt ein Rate-Hike,
okay,
der den kompletten Cycle durcheinander wirft.
Okay.
Und ja, also das ist ja wirklich was eigentlich komplett idiotisch klingt. Jetzt in den Zinssenkungszyklus da jetzt einzugreifen, wir alle glauben, wir gehen Richtung 2% oder Richtung 0. Und ich sage, das wird so nicht ganz passieren, weil es der Markt einfach nicht zulässt. Es gibt diese, wie haben wir es genannt, die, fällt mir gerade nicht an. Es gibt auf jeden Fall Finanzindikatoren, die halt wirklich zeigen, ob wir in einer restriktiven Politik, Geldpolitik sind oder in einer expansiven. Und ich sage halt, dass wir da weitestgehend mit der Gelddruckerei, die auch notwendig wird, um die Schulden zu finanzieren, die jetzt auslaufen im ersten Quartal, dass wir da sehr viel frisches Geld brauchen und dass halt das einen weiteren Zinscut verunmöglicht, wenn man rational denkt. Natürlich kann ich es senken, aber dann möchte ich nicht wissen, was mit Inflation passiert und mit dem Mittelstand. Und das glaube ich nicht, dass man das machen wird. Und dementsprechend müsste man theoretisch die Zinsen anheben. Deshalb glaube ich ja doch, dass es möglich wäre, dass man dann wirklich Aktienkäufe auch von der Stahlbank sehen könnte.
Also wenn der SPX jetzt am Montag einbrechen sollte, dann ist mir alles klar, ja.
Ich weiß, das sind alles extrem orge Predictions, aber ich habe gesagt, ich lehne mich extra aus dem Fenster.
Ja, dafür ist es ja da, das ist ja ein Format,
das, genau, das soll ja witzig auch ein
bisschen unterhalten sein. Soll, absolut.
Das wird sicher nicht alles so eintreffen.
Also. Nein, also es ist aber von wem, selbst wenn du sagst 2% plus, da treffen die auch nicht ein oft.
Also, eben. Deshalb versuchen wir das ein bisschen lustig zu gestalten und schauen wir, was dann am Ende für
gibt. Genau, ja. Wie gesagt, also Nachhandel eigentlich
wahrlich. Ja, absolut.
Ja, absolut, absolut. Ja, cool. Also wir werden uns dem Dominik definitiv am Ende des Jahres 2025, ich habe es ja jetzt alles ganz genau mitgetippt. Wir haben es ja auch in Videoform dann sozusagen. Wir werden das vielleicht so rausschneiden und einspielen und schauen, was dann alles tatsächlich gekommen ist. Ich freue mich jetzt schon auf diese Folge.
Ich freue mich auch schon drauf, ja.
Wenn du Predictions hast für das Jahr 2025, dann nutz gern, wenn du das Video schaust, die Kommentarfunktion dazu. Ein Like und ein Abo dalassen schadet natürlich auch nie. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und wenn du den Podcast abonnierst, natürlich auch sehr, sehr gerne. Oder du schickst uns alles in der E-Mail-Adresse, die in den Shownotes eingeblendet ist. Das war's für diese Folge. Wir freuen uns schon. Ich freue mich schon auf das nächste Bier, Dominik.
Ich mich auch. Und ich freue mich auch aufs nächste Jahr. Ja. Gemeinsam viele tolle Folgen, die wir da begleiten werden. Und wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr 2025.
Absolut.
Und ja.
Ich tue fast nichts mehr.
Ich habe leider nichts mehr. Ja. Sonst will ich anstoßen.
Anstoßen an. Machen wir dann mit neuen. Also, ciao, ciao. Oh. Ah, ja. Blank sitzen ist noch nicht so gut.